Ja, das ist tatsächlich unsere Bitte, dass der lebendige Gott heute Morgen zu uns in unsere Gemeinschaft hinein spricht. Ich muss sagen, ich bin ehrlich froh, wieder da zu sein und hier zu stehen, euch alle wiederzusehen. Gott hat mich ja sozusagen die letzten 3 Monate auf so eine Art Abstellgleis gestellt. Wie ist es euch in der Zwischenzeit ergangen? Ich könnte mir auch vorstellen, ganz verschieden. Vielleicht haben einige von euch nur schöne Zeiten erlebt, aber vielleicht ist auch der eine oder andere krank geworden und hat eine gar nicht so einfache Zeit verbracht. Mir geht es meinen Umständen entsprechend sehr gut. Ich bin Gott von Herzen dankbar für seinen Beistand und für die Bewahrung in dieser Zeit. Wie bin ich durch diese Zeit gegangen? Ich hatte auch viel Zeit zum Nachdenken. Es hat sich ja in meinem Leben von einem Augenblick zum anderen ganz vieles verändert und wurde vieles in Frage gestellt. Und da habe ich gemerkt, wie wenig in unserem Leben eigentlich selbstverständlich ist. Wir alle erleben ja einen Mix von schönen Erlebnissen, aber auch von schweren manchmal. Manchmal feiern wir Erfolge und dann wieder erleiden wir Misserfolge oder Scheitern. Wir sind nicht nur gesund, sondern manchmal auch krank. Manchmal gibt es persönliche Zeiten, in denen unsere Seele einfach nur weint. Manchmal aber läuft auch die ganze Weltgeschichte in Bahnen, die uns schier unverständlich zu sein scheinen. Ich denke da zum Beispiel aktuell an das Coronavirus, eine Epidemie, so scheint es manchmal, die ganze Menschheit bedroht. Oder ich denke auch an die schon so lange anhaltenden Kriege im Nahen Osten und was die Leute dort erleiden müssen, oder an die früheren Weltkriege, die doch mit unfassbaren Leiden verbunden waren. Und meine Frage heute ist die: Können wir auch diese Ereignisse, können die auch im Willen Gottes liegen? Oder bedeutet das, dass dem Allmächtigen der Fortgang der menschlichen Geschichte aus den Händen geglitten ist? Verstehst du eigentlich Gottes Absichten und Pläne immer in deinem Leben? Ich muss zugeben, dass es mir manchmal schwer fällt, bin manchmal zutiefst irritiert, was so alles passiert. Und dann verstehe ich Gottes Pläne zunächst nicht. Vielleicht geht es dir ja auch manchmal so. Und was machst du dann? Und diese Frage möchte ich heute mit uns betrachten. Gottes manchmal schwer verständliche Wege im Leben verstehen, wie kann man das? Und dabei kann uns gerade der heutige Sonntag helfen, denn heute, mit diesem Sonntag, beginnt die Passionszeit. Jetzt schauen wir auf Ostern hin. Und Jesus begann aber bereits einige Zeit vor seiner Kreuzigung von seinem baldigen Sterben zu sprechen. Und das haben auch schon damals nicht alle Zeitgenossen, ja sogar seine engsten Freunde und Jünger, nur schwer als Gottes Plan verstehen können. Und lesen wir dazu einmal den heutigen Bibeltext. Er steht in Matthäus 16. Man kann, wenn man möchte, mitlesen. Ich lese ab Vers 13. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten mich die Leute eigentlich? Und sie erwiderten: Manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Darauf antwortete Petrus: Du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, erwiderte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt niemand zu dieser Einsicht. Und dann gibt Jesus Simon einen neuen Namen, nämlich Petrus. Das bedeutet Fels. Und er spricht große Verheißungen über ihn aus. Er soll einmal die Gemeinde bauen und die Schlüssel zum Reich Gottes in seinen Händen halten. Und dann verbietet er seinen Jüngern noch, den Leuten zu sagen, jetzt schon zu sagen, dass er der Christus ist, der Retter Gottes. Und dann heißt es weiter: Während dieser Zeit begann Jesus mit seinen Jüngern über den Weg zu reden, den er noch gehen musste. In Jerusalem werden mich die Führer des Volkes, die Hohenpriester und Schriftgelehrten, foltern und töten. Aber 3 Tage später werde ich auferstehen und leben. Erschrocken nahm Petrus ihn zur Seite und bestürmte ihn: Um Himmels Willen, so etwas darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus: Geh weg, Satan. Also das heißt Gegner, Feind. Du willst mir eine Falle stellen. Du denkst, wie Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Dazu habe ich 3 Punkte. Der erste Punkt ist: Auch Menschen, die Gott erkannt haben, können offene Fragen zum Plan Gottes haben. Petrus war ein Mensch, der viel von Jesus erkannt hatte. Er hatte ihn als den rettenden Messias erkannt, als den gesalbten Christus, als den Sohn des lebendigen Gottes. In Jesus ist ihm Gott begegnet als der heilende und befreiende Gott voller Liebe, als einer, der seinen Sohn in die Welt sendet, um die Menschen zu retten. Wir Christen sprechen bei dieser Erkenntnis von der sogenannten Christus-Erkenntnis, die wir nur erkennen können, wenn uns der Vater im Himmel das auch offenbart, uns das auch erkennen lässt. Und trotzdem war es so, dass Petrus manchmal die Pläne Gottes überhaupt nicht verstanden hat. Zum Beispiel bei dieser Sache mit dem Hauptmann Cornelius. Da erkannte Petrus zunächst gar nicht, dass das Evangelium nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen, für alle Völker bestimmt war. Oder ich denke später im Streit mit Paulus, da hat er die Bedeutung der jüdischen Gesetze in der Gemeinde viel zu hoch eingeschätzt. Oder eben bei diesem Thema Leiden und Sterben. Und ich denke, dass gerade das bei diesem Thema ganz normal ist. Gottes Pläne sind auch manchmal schwer zu verstehen. Besonders die Frage, warum musste Christus leiden? Und warum müssen seine Jünger manchmal so schwere Wege gehen? Wer versteht das denn wirklich? Das ist manchmal richtig zerstörend, wenn wir das erleben müssen. Und das macht ja auch etwas mit uns. Mit dieser positiven Gotteserkenntnis des Petrus können sich alle Christen leicht identifizieren. Gott ist Liebe, Gott ist Retter. Aber Jesus korrigiert dieses Gottesbild des Petrus und sagt, Gott mutet den Menschen manchmal auch Leiden zu. Und sogar seinem einzigen geliebten Sohn. Das können wir oft genauso schwer akzeptieren wie Petrus. Das können wir schwer einordnen in unser Bild von Gott. Das kann doch nicht der Weg Gottes sein, oder doch? Denn Jesus weist Petrus ja scharf zurück. Wenn du so denkst, sagt er, dann wirst du zum Gegner von Gottes Gedanken. Wir denken dann menschlich und nicht göttlich. Und so wie Petrus, glaube ich, geht es wohl den meisten von uns. Es gibt Augenblicke, in denen wir erkennen, wie Gott ist und wer Gott ist. Wir berühren das Geheimnis Gottes. Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um zu retten. Und wenn wir das verstehen, dann verspüren wir einen tiefen Frieden in uns. Aber schon im nächsten Augenblick trübt sich manchmal unser Bild von Gott. Wir mischen dann die eigenen Wünsche und Gedanken in unser Gottesbild mit hinein. Wir denken nicht gottgemäß, sondern so, wie es den Menschen gefällt. Es sind menschliche Erwartungen und Projektionen, die wir auf Gott drauflegen. Und solange sich Gott so verhält, wie wir es wünschen, so lange können wir wie Petrus unseren Glauben an ihn als den befreienden und liebenden Gott bekennen. Aber sobald wir mit Leiden konfrontiert werden, bricht dieses allzu einseitige, scheinbar schöne Gottesbild zusammen. Es war mein erster Punkt. Auch Menschen, die Gott erkannt haben, können offene Fragen zu den Plänen und zu dem Plan Gottes haben. Mein zweiter Punkt heißt, wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht im Paradies. Okay, das klingt banal, aber seien wir ehrlich, wie oft haben wir im Stillen doch diese Erwartung, dass doch letztlich, wenn wir Kinder Gottes sind, alles gut gehen muss in unserem Leben. Es soll wie im Märchen am Ende alles gut gehen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber das sind eben Märchen. Ja? Die Ankündigung Jesu, dass er leiden müsse und dass er schließlich getötet werde, die bewegt Petrus dazu, sein Gottesbild gegen das Bild zu verteidigen, das er hat, und gegen sein Gottesbild gegen das Bild, das sich in den Worten und dem Schicksal Jesu abzeichnet. Deshalb muss Jesus dieses Falsche des Petrus korrigieren. Ja, es stimmt, Gott hat uns zu seinen geliebten Kindern gemacht. Daran ist nicht zu rütteln. Aber wir können daraus nicht ableiten, dass Gott nun die Aufgabe hätte, dafür zu sorgen, dass es uns immer nur gut geht, dass wir immer erfolgreich sind, dass wir niemals krank werden, dass wir uns immer heiter und fröhlich fühlen. Nicht jeder von uns hat das Glück und kann ein Unternehmen wie Microsoft oder Facebook oder Google gründen und Milliardär werden, obwohl das ganz einfache Ideen waren, die dahinter stehen. Ganz viele solcher Start-ups gehen auch ganz schnell bankrott. Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. In ganz vielen so Lebenshilfebüchern wird ja behauptet, wenn wir nur positiv denken, dann werden wir auch erfolgreich leben. Dann wird der Reichtum und werden wir Reichtum und Gesundheit anziehen. Aber das ist so einfach nicht wahr. Wie Jesus selbst müssen sogar auch seine Jünger damit rechnen, dass es schöne und schwere Zeiten im Leben gibt. Man kann das Leben Jesu, grob gesagt, in zwei Etappen einteilen, die ganz verschieden sind. Da ist die erste Phase, wo er vollmächtig verkündigt, wo er Menschen heilt, wo er Wunder tut. Und dann gibt es die zweite Halbzeit sozusagen, die ganz anders verläuft. Sein Gang zum Kreuz, sein Abschied nehmen. Sein Leben ist geprägt von Trauer, von Verleumdung, von Verfolgung, von Folter und Sterben. Auch wenn diese Zeit viel kürzer ist als die andere, so ist sie doch auch sehr prägend für sein Leben. Und wer ein ganz einseitiges Bild von Gott hat, der wird eines Tages damit scheitern. Wer denkt, Gott hält alles Negative aus meinem Leben fern und lässt mich nur von einem Höhepunkt zum nächsten schreiten, und alles, was ich anpacke, wird ein Erfolg, dessen Gottesbild und Weltbild zerbricht an der Realität. Also, ich glaube, das ist uns mittlerweile sehr deutlich geworden. Auch Zeiten der Krankheit, des Misserfolges und des Leidens, Zeiten von Verleumdung und Verfolgung und Sterben und Trauer gehören zum Leben. Ich glaube, dass es darum auch hilfreich ist, wenn wir uns mit dem Ende unseres Lebens auseinandersetzen. Wenn es einen Stein der Weisen gibt, dann ist das der Grabstein. Die schnelle Endlichkeit unseres Lebens ist auch eine Tatsache, dass wir manchmal denken, wie schnell geht mein Leben eigentlich zu Ende. Eben bin ich noch aufgeblüht und habe gedacht, ich kann sonst was in dieser Welt bewegen, und so schnell ist es vielleicht schon zu Ende. Es ist so zerbrechlich. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum man immer wieder einmal auch Friedhöfe besuchen sollte. Die Zeitschriften, die erzählen euch uns immer nur von den Erfolgen. Von den anderen Dingen wird weniger berichtet. Aber wir müssen ja alle sterben. Und wir sollten nicht diesem Überlebensirrtum auf den Leib gehen, dass wir denken, ach, da stirbt ja wieder ein anderer und ich habe überlebt, also ich bin unsterblich. Wir brauchen vielmehr einen Grund, einen Halt in unserem Leben, der uns durch das Leben in den guten Zeiten, aber auch in den schweren wirklich trägt. Einen solchen Halt brauchen wir. Wir sind noch nicht im Himmel, sondern noch auf der Erde. Und mein letzter Punkt, der dritte. Was hilft denn nun, Gottes Wege anzunehmen, zu verstehen, besonders wenn sie dunkel und schwer verständlich sind. Welche Verstehenshilfen gibt denn Jesus in seiner Situation des Abschiedsnehmens seinen Jüngern? Ich finde das eine ganz spannende Frage. Was hilft denn, wenn wir uns vor dieser Gegenwart sehen? Das Erste, was ich da sehe, ist, dass wir danken für das, was wir schon erkannt haben, was wir schon verstehen. Dass wir unseren Blick einmal weiten und nicht nur vielleicht das gerade schwer Erlebte sehen mit einem Tunnelblick, sondern auch sehen, dass vieles von den Plänen Gottes auch klar und deutlich ist und gut ist. Dass Gott ein Retter ist, dass er uns beisteht. Wie klar kommt das eigentlich zum Ausdruck? Das heißt, Gott von den hellen Offenbarungen zu verstehen. Martin Luther hat dazu mal etwas Interessantes geschrieben in seiner Schrift vom unfreien Willen. 1525, fast vor 500 Jahren, kam er auf diesen Gedanken. Ich sage es mal dem Sinn nach. Luther beginnt so, dass er sagt, das allerdings gebe ich zu, dass viele Stellen in der Schrift dunkel und verworren sind. Dann sagt er, aber warum? Luther sagt, wegen unserer Unkenntnis, dass wir eigentlich nicht tief genug blicken. Und dann sagt er, klar dagegen ist, der Stein wurde vom Grab gewälzt, Christus ist als Gottes Sohn auferstanden und er wird ewig regieren. Auch wenn manche Wege Gottes uns dunkel erscheinen, so sind sie doch an anderer Stelle klar und hell. Und man muss die dunklen Wege von den hellen her verstehen und die schwer verständlichen Schriftstellen von den klaren. Und damit kommen wir zu dem Zweiten, was hilft, nämlich zu dem Kennen des Wortes Gottes. Denn Gottes Wille und Gottes Pläne werden ja in seinem Wort uns offenbart. Gerade wenn wir ihn nicht mehr begreifen, zahlt es sich aus, fest im Wort Gottes gegründet zu sein. Jesus erklärt zum Beispiel den Emmaus-Jüngern, also das sind zwei Jünger, die Jesus einmal begleitet hat nach seiner Auferstehung auf dem Weg nach Emmaus. Er erklärt ihnen aus der Schrift heraus, warum er leiden und sterben muss. Wir können es nachlesen in Lukas 24, ab Vers 25. Da heißt es, darauf sagte Jesus zu ihnen, wie unverständig seid ihr doch. Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten vorhergesagt haben? Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Und dann erklärte Jesus ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Und dann heißt es in Vers 31, da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Dann haben sie das auf einmal verstanden. Und in guten Zeiten, da denkt man manchmal, das macht doch kaum einen Unterschied, ob ich die Bibel jetzt sehr gut kenne oder nicht. Es reicht doch, wenn ich weiß, Jesus ist mein Herr. Aber wenn dann die Stürme des Lebens kommen, dann merken wir, wie groß dieser Unterschied ist. Und es ist meines Erachtens fahrlässig, mit wie wenig Bibelkenntnis wir uns manchmal durchs Leben zu wursteln versuchen. Die verfolgte Gemeinde würde so etwas nie tun. Sie weiß um die Bedeutung tief gegründeter Erkenntnis aus dem Wort Gottes und wie es gerade hilft, auch schwierigere Wegführungen Gottes zu verstehen. Es gibt ja auch manche Christen, die wagen es nicht einmal, die Offenbarung zu lesen, weil da ja zum Beispiel auch viel von weltweiten Katastrophen zu lesen ist. Aber damit will Gott uns ja keine Angst machen, sondern uns Mut und Zuversicht geben. Darum heißt es da ja immer wieder, habt keine Angst. Selbst wenn so schlimme globale Dinge passieren, bedeutet das dann trotzdem, Gott hält alle Fäden in seiner Hand. Und Gott wird sein Ziel erreichen, selbst wenn es in der Welt manchmal ganz und gar anders aussieht. Und wenn es vielleicht auch in deinem Leben anders aussieht, Gott wird sein Ziel mit dir erreichen, er hat es doch zugesagt. Und ein nächster Punkt noch, Gott hilft uns, wenn wir uns in solchen Zeiten einfach zurückbesinnen auf die Frage, was trägt mich eigentlich wirklich? Was trägt mein Leben wirklich? Wozu sind denn solche schweren Zeiten auch gut? Wir sehen das ja auch an der Versuchung Jesu, dass es da zum Beispiel oft darum geht, dass wir in unserem Leben Entscheidungen treffen müssen und gerade diese Zeiten uns zu diesen Entscheidungen kommen lassen. Was ist ein tragfähiger Grund in meinem Leben? Ja, jede Krise hat eigentlich auch diese Herausforderung, diese Aufgabe, dass wir uns fragen, was trägt mich wirklich? Dass wir uns nicht täuschen lassen durch die vielen so seichten Angebote, die so herrlich klingen und am Ende doch nicht halten, was sie versprechen. Und dann noch ein Punkt, sorry, vergiss niemals, wo du hinkommst. Vergiss niemals, wo du hinkommst. Das ist ein Spruch, den habe ich aus einer Werbung von EasyJet, also einer Fluggesellschaft, die sagt, vergiss niemals, wo du hinkommst. Aber auch Jesus spricht in seinen Abschiedsworten von den Wohnungen, die für die Jünger bereitstehen. Johannes 14. Es gibt viele Wohnungen. Er weist die Jünger auf die Zukunft hin, die auf sie wartet. Es gibt eben mehr als das irdische Leben. Das Himmlische wartet auf uns. Römer 8, Vers 18, Paulus, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Und schließlich, tatsächlich mein letzter Punkt, egal was kommt, Gott bleibt an deiner Seite. Jesus hat den Heiligen Geist als Beistand seiner Jünger verheißen. Er wird sie trösten und stärken, dass sie durchhalten können. Das betont er auch immer wieder in seinen Abschiedsreden. Ihr braucht nicht traurig sein, denn es gibt einen Tröster. Es gibt, Gott wird an eurer Seite sein. Ich zitiere noch einmal aus Römer 8, Paulus, der sagt, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, den dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott, der seinen eigenen Sohn geopfert hat, der klare Plan Gottes. Sollte er uns noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr, er ist vom Tode erweckt worden und tritt jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Wir werden über das alles triumphieren, weil Christus uns so geliebt hat. Denn da bin ich mir ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unseren Herrn, bewiesen hat. Wir werden wahrscheinlich häufig in unserem Leben unzufrieden sein, wenn wir unser Glück abhängig machen von den äußeren Ereignissen, weil immer irgendetwas ist, von dem wir denken, dass es nicht sein darf, oder dass wir etwas vermissen, von dem wir denken, dass es unbedingt sein sollte. Es gibt immer solche Ereignisse. Ich fasse also zusammen. Alle Dinge, die uns so im Leben passieren, die ziehen an unserem Leben vorbei. Und die Frage ist, wie wir sie aktiv sehen, bewerten und interpretieren. Wir alle erleben einen Mix von schönen und schweren. Sehen wir uns trotzdem uneingeschränkt als geliebte Kinder Gottes? Negative Gedanken in uns, die deswegen uns an der Liebe Gottes zweifeln lassen, die sind wie eine innere Umweltverschmutzung. Entscheidend ist am Ende, welche Bedeutung wir den Ereignissen geben wollen, die uns im Leben widerfahren. Wenn ich eine Situation verändern kann, wenn ich die verbessern kann, wenn ich die verlassen kann, dann sollte ich das natürlich tun. Und manchmal müssen wir auch gegen das Böse kämpfen und anbeten. Aber es gibt auch solche Zeiten, da geht es um das Annehmen dessen, was ist, auch wenn es vielleicht eine schwere Führung ist, ohne inneren Widerstand. Vor allem eben, wenn es nicht zu ändern ist, auch in schweren Zeiten will Gott uns in seiner Gnade begegnen. Wie ist es mir in meiner Krankheit ergangen? Ich bin vor allem, wie ich gesagt habe, dankbar für die Bewahrung. Und ich bin neu dankbar für das Leben, für jeden Tag, den Gott mir geschenkt hat, ganz aus Gnade und völlig unabhängig von irgendeiner eigenen Leistung. Und ich habe gerade in dieser Herausforderung neu begriffen und gespürt, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, auch in einer Krise. Deshalb habe ich mich auch die ganze Zeit von Gott getragen, gefühlt. Und Jesus hilft mir, mich in meiner Situation anzulehnen. Ich möchte jetzt beten und möchte dich einladen, wenn Gott zu dir heute gesprochen hat und wenn du dich auch an Jesus festmachen willst, weil du dir sagst, ich brauche auch so einen Halt in meinem Leben, nicht nur für die guten Zeiten, sondern auch für die schweren. Und wenn die Liebe Gottes die Überschrift über deinem Leben sein soll, dann sprich doch das folgende Gebet im Stillen für dich mit und bezeuge es vielleicht nachher zur Ehre Gottes einem anderen, dass das auch für dich so gilt. Lass uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein Fels in der Brandung der Zeiten bist. Du bist zuverlässig, und du meinst es gut mit mir und meinem Leben. Danke, dass Jesus für mich gestorben ist, um mir damit zu zeigen, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Danke, dass mir dadurch auch alle Schuld vergeben wurde. Ich möchte an dieser guten Botschaft festhalten und dir Vertrauen in guten und in schweren zeigen. Deine Liebe trägt mich durch. Dich will ich preisen. Danke für dein Wort, das deinen Willen so klar herausstellt. Leite mich doch durch deinen Heiligen Geist, dass ich immer spüre, dass du an meiner Seite bist. Amen.
Amen.
Wir wollen jetzt noch 2 Minuten der Stille haben. Und in dieser Zeit wird noch einmal eine Zusammenfassung der Predigt hier vorne zu sehen sein. Wer will, kann diese Zeit auch einfach für ein stilles Gebet nutzen oder einfach noch einmal kurz über die Gedanken der Predigt nachdenken. Danach wollen wir uns dann in einem Lied auf das Abendmahl vorbereiten. In diesem Lied heißt es dann: Komm zum Tisch seiner Gnade, weil uns ja gerade das Abendmahl auch an den Leidensweg Jesu erinnert. Aber zugleich können wir auch Gottes Offenbarung in all dem Schweren erkennen. Und wir werden aufgefordert, folge der Einladung Jesu, ergreif die durchbohrte Hand, esst von dem Brot der Erlösung. 2 Minuten der Stille, dann fangen wir einfach an und singen dieses Lied.